Es gibt Orte, an denen Fußball einfach nur ein Spiel ist und es gibt Orte, an denen Fußball ein Stück Identität ist. Lustenau gehört zur zweiten Kategorie. Eine Marktgemeinde im äußersten Westen Österreichs, direkt an der Grenze zur Schweiz, nicht einmal 25.000 Einwohner und trotzdem eine der besondersten Fußballorte des Landes. Zwei Traditionsvereine, zwei Stadien mit Geschichte und ein Derby, das über Generationen hinweg Familienstraßen und Stammtische geprägt hat. Und mittendrin der SC Austria Lustenau. Gegründet 1914, in einer Zeit, in der Europa noch in einer ganz anderen Ordnung lebte. Ein Verein überstand Kriege, politische Umbrüche, wirtschaftliche Umwälzungen, aber auch sportliche Rückschläge. Immer wieder abgestiegen, immer wieder aufgestiegen. Und jetzt wieder angekommen in der Bundesliga. Die eigentliche Frage ist aber nicht, was dieser Verein erreicht hat. Die Frage ist, wie konnte sich ausgerechnet hier in so einem kleinen, aber besonderen Ort eine solche Fußballgeschichte entwickeln? Um das zu verstehen, sind wir heute in Vorarlberg. Unser Gesprächspartner ist Vincent Bauer, Geschäftsführer des SC Austria Lustenau, zuständig für Lizenzierung, Marketing und Spieltagsorganisation und jemand, der diesen Verein nicht nur verwaltet, sondern seine Geschichte kennt, erzählt und mit. Prägt. Herzlich willkommen, Vincent.
Hallo zusammen.
Es freut mich sehr, mit dir über diesen fantastischen Verein heute reden zu können. Und zuerst müssen wir natürlich dich vorstellen. Vincent, wenn du die Austria in einem Satz beschreiben müsstest, was ist dieser Verein für dich?
Ein Leben, eine Liebe und ein unglaublich familiärer Verein.
Dieser Verein lebt sehr von dieser Region. Kann man sagen, er ist identitätsstiftend für Gemeinde, aber auch die Region Vorarlberg?
Ja, das denke ich schon, ja. Also gerade mit Lustenau verbinden sehr viele mittlerweile den Fußball damit. Früher auch natürlich starke Maisake vertreten gewesen, aber durch die Erfolge von der Austria in der ersten Liga jetzt wieder dabei zu sein, kennt man natürlich Lustenau in ganz Österreich.
Wie kamst du denn zu diesem Verein?
Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich 1989 mit 7 Jahren zum ersten Mal hier war. Ich weiß tatsächlich noch den ersten Abend, als ich hier ein Fußballtraining hatte, zusammen mit meinem Zwillingsbruder. Der damalige Nachwuchsleiter hat uns empfangen und der ist heute noch im Verein, er ist heute auf dem Testspiel gewesen. Ja, das ist mir irgendwie geblieben, dieser Abend, dieser Tag, und seitdem bin ich im Verein dabei. Ich war dann nicht wirklich der beste Fußballer. Zwar schnell, aber ohne Ball noch schneller. Und so hat sich das dann ganz ergeben, dass ich seit dem Tag eigentlich der Austria treu geblieben bin.
Was ist genau, also ich habe so ein wenig deine Funktion vorgestellt, aber was ist deine konkrete Aufgabe hier im Verein?
Ich bin die letzten Jahre einfach reingewachsen, auch in diese Geschäftsführertätigkeit. Ich bin seit 2013 hauptberuflich beim Verein und habe dann die Geschäftsführerrolle 2019 übernommen. Das ist vor allem auch die Lizenzierung, die eigentlich nicht nur bei der Lizenzierung selber im Februar und März passiert, sondern übers Jahr auch. Das sind Finanzthemen, die begleiten dann auch das ganze Jahr, natürlich gerade im Fußball. Da gehören auch Jahresabschlüsse und solche Dinge dazu, bei einem normalen Unternehmen auch. Aber auch einfach die Organisation hier im Büro, die ganzen Abläufe. Wir sind jetzt 5 Personen. Wir waren beim Aufstieg 2021/22 noch beim Start in der Saison noch zu 2/3 im Büro. Und das heißt, da musste man natürlich von A bis Z überall anpacken. Da gibt's nicht, der eine ist nur für das, der andere nur für das eine. Da war es wirklich so, dass man rundherum anpacken muss. Das haben wir jetzt mittlerweile ein bisschen mehr gesplittet und die Strukturen ein bisschen verschärft. Aber sind da immer noch in einem Prozess drinnen, weil wir da doch noch mit diesen 5 Personen ein kleiner Verein sind. Das ist aber auch die schöne Herausforderung, dass man überall ein bisschen mit dabei ist.
Ja, und ich kann mir vorstellen, für die ein oder andere Hörerin oder Hörer klingt das ganz nett so, Geschäftsführer eines Fußballvereins. Aber letztendlich lebt das doch überwiegend von deiner Liebe zum Verein, weil natürlich dieser Arbeitsplatz auch mit außerordentlich großen Risiken verbunden ist. Also du bist ja schon auch abhängig vom sportlichen Erfolg. Klar, erste, zweite Liga, aber sobald es tiefer wird, wird es immer auch schwieriger für so eine Geschäftsstelle, oder? Also es ist persönlich schon auch, also das ist ein gewisses, also das ist, sagen wir mal, kein Arbeitsplatz, wo man sagt, okay, ich bin sicher, dass ich in 20 Jahren hier auch noch sitze, so vom Arbeitsplatz her.
Das ist so. Ich sage auch jedem, wenn wir Bewerbungsgespräche führen, es ist kein normaler Bürojob, wo du um 17 Uhr nach Hause gehst und das war's dann. Und am Freitag sowieso um 12 und am Montag morgen sagst wieder Hallo. Fußball passiert die ganze Woche, vor allem auch am Wochenende. Es hat sehr viel mit Emotionen zu tun und das spielt natürlich auch in den Arbeitsalltag hinein. Aber wie du sagst, im Fußball ist das nie sicher und das sage ich nicht nur so, aber es ist wirklich, bei mir steht einfach der Verein im Vordergrund. Ich habe mir auch, wo wir vor 2 Jahren, was war es, fast gegen den Abstieg gespielt haben oder wir haben gegen den Abstieg gespielt und da war die Gefahr da, dass wir in die Regionalliga absteigen. Da hatte ich nie daran gedacht, oh, ich könnte den Job verlieren, sondern habe einfach nur gearbeitet und dazu geschaut, was ich dazu beitragen kann, dass der Verein im Profifußball bleibt.
Wie groß ist der Verein? Also, du hast mir eine Geschäftsstelle vorgestellt, 5 Mitarbeitende, sicherlich hauptamtlich, es gibt sicherlich viele Helfer drumherum, die so einen Spieltag abfedern. Wie viele Nachwuchsmannschaften gibt es, wie viele Männermannschaften gibt es, seit ihr im Frauenfußball aktiv? Einfach, dass ich ein Gefühl habe von der Größe des Vereins.
Also der Verein lebt eigentlich, das kann man mal grundsätzlich sagen, vom Ehrenamt immer noch. Wir haben sicher um die 160 Austrianerinnen und Austrianer, die sich regelmäßig im Ehrenamt engagieren für den Verein. Wenn wir dann einen Aufruf machen, einmal, ich sage jetzt Abbruch vom alten Stadion, Umzug nach Bregenz, was ja wirklich unglaublich intensiv war, da sind es dann nochmal deutlich mehr. Da hatten wir letztes Jahr beim Einzug ins Stadion wirklich ganz schöne Momente. Da sind einfach Menschen vorbeigekommen und haben gefragt, wo kann ich noch helfen? Ich bin ein Austria-Fan, ich würde gern was beitragen. Und das war unglaublich motivierend und hat gezeigt, dass der Verein auch in 2026 noch dieses Ehrenamt lebt und das auch noch wahrgenommen wird. Und das zeigt einmal die Größe von einem Verein, denke ich auch, wenn man sieht, wie viele Menschen dahinter stehen und das so mittragen mit einer so großen Leidenschaft.
Wie groß ist ungefähr euer Nachwuchsbereich?
Ja, dem Nachwuchs haben wir annähernd, glaube ich, 400 Kinder bis zu Jugendlichen natürlich im Erwachsenenalter. Bei den Amateuren geht quer durch von der Waldschule, das sind die ganz Kleinen, da beginnen sie mit 4 Jahren und haben auch Damenmannschaften natürlich, das läuft sehr gut im Moment. Erwachsenen, Frauenfußball haben wir noch keinen, das ist aber auch...
Aber das kann sich ja dann entwickeln.
Das genau kann und soll sich auch entwickeln, ja.
Und das ist, glaube ich, auch immer ein gesundes Wachstum, als wenn man einfach was integriert. Das hat dann gewisse Risiken. So, wir reden aber heute auch über die Geschichte des Vereins und du bist da maßgeblich beteiligt. Ich habe vor einigen Jahren über euren Online-Shop eine Chronik bestellen können und da tauchte gleich dein Name vorne auf, weil du offensichtlich maßgeblich an der Erarbeitung dieser Chronik mit beteiligt warst. Wie kamst du denn zur Vereinsgeschichte? Das ist ja nicht immer selbstverständlich, meistens zu Fußball. Man geht am Wochenende hin, trinkt ein Bierchen oder auch was ohne Alkohol. Aber und dann geht man wieder und alles ist gut. Vereinsgeschichte ist ja, das ist so ein kleinerer Teil der Fußballfans, die dafür Begeisterung hat. Warum war es bei dir so?
Ich interessiere mich nicht nur für die Geschichte vom Verein, sondern allgemein auch vom Ort, von Lustenau. Ich habe auch schon ein Buch herausbringen dürfen über die Geschichte, also die Geschichte nicht von Lustenau, es ist ein Bildband von Alt-Lustenau mit Bildern, Fundstücken etc. von der Gemeinde. Und genauso ist es beim Verein, es interessiert mich einfach, was früher geschehen ist. Die alten Aufnahmen, die finde ich unglaublich spannend, wenn man das alte Stadion sieht, die alten Trikots und so, das gefällt mir einfach.
Und man versteht dann den Verein auch besser, wenn man seine Geschichte kennt. Aber das ist eine wunderbare Überleitung. Wenn du also in Lustenau auch zu Hause bist, beziehungsweise in der Geschichte bewandert bist, warum ist Lustenau der schönste Ort der Welt?
Weil ich mich hier zu Hause fühle.
Für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht ganz so nachempfinden können, weil sie vielleicht Lustenau auch noch nicht kennen, sondern nur gelesen haben, gehört haben durch den Fußball, kannst du was zur Größe, Bedeutung, Wirtschaft, was macht den Ort aus, was ist Vergleich früher und heute, was hat sich entwickelt, was ist immer geblieben, dass man ein Gefühl hat für diesen Ort.
Also Lustenau war oder ist immer noch eigentlich bekannt als Stickergemeinde, wobei die Stickerei schon längst nicht mehr die Nummer 1 ist, weit, weit abgeschlagen. Es gibt fast keine mehr, muss man ehrlich sagen, hat aber über viele Jahrzehnte von der Stickerei gelebt. Die kam dann von der Schweiz rüber nach Lustenau. Und da gab es einen Riesenaufschwung dann kurz nach 1900. Und es hat den Ort auch sehr, sehr geprägt. Es gibt sehr, sehr viele Gebäude mit angebauten Stickereilokalen. Es haben unglaublich viele Familien davon gelebt. Das ist einmal sehr prägend und das ist dann bis heute geblieben, die Sticker. Und du hast es auch schon erwähnt im Vorwort, es ist auch ganz besonders, wie Lustenau eigentlich getrennt ist dann von den Farben, ich sage jetzt mal von den Farben, die politischen, nicht die Fußballfarben. Aber das hat sich auch im Fußball dann natürlich bemerkbar gemacht. Es gibt zwei Fußballvereine, es gibt zwei Turnvereine, es gab zwei Musikvereine, die Wirtschaften, also die Gasthäuser waren getrennt. Die einen gingen dort, die anderen gingen da. Das ist schon auch sehr besonders für so eine Gemeinde, wo jetzt nicht hunderttausende Menschen leben, sondern verhältnismäßig klein ist vielleicht. Und ja, das ist auch eigentlich so ein Merkmal der Gemeinde. Wobei es natürlich, und ich muss sagen, Gott sei Dank, diese Gräben eigentlich, natürlich gibt es Rivalität, aber das ist nicht mehr so wie früher. Also das ist nicht getrennt.
Jetzt kommt so ein bisschen der Geschäftsführer durch. Ich habe da so ein paar Spielberichte gelesen, wo schon ein bisschen Unruhe drin war. Aber ich verstehe, was du meinst, dass die Gräben nicht mehr so durch die Stadt gehen. Aber trotzdem fragt man sich, wir sind jetzt in Lustenau. Es ist ein kleiner Ort. Dort sind zwei Vereine entstanden. Ich bin heute, sitze gegenüber einem Geschäftsführer eines Bundesligisten in so einem kleinen Ort. Da fragt man sich schon, wie konnte sich so ein Verein auch mit so einer langen Geschichte hier entwickeln? Hat das auch was mit der Nähe zur Schweiz zu tun, gerade in den Anfangsjahren, dass dort im Prinzip die Fußballbewegung rübergeschwappt ist? Oder gibt es irgendeine Erklärung? Hat es was mit dem Wohlstand durch die Stickereien zu tun? Warum war das möglich, dass sich hier so der Fußball so fest etablieren konnte und so erfolgreich auch über die Jahre?
Ich glaube, die Lustenauer sind im Allgemeinen sehr vereinstreu oder Vereinsmeier. Man hat mal gesagt, ein Lustenauer ist im Schnitt bei 5 Vereinen Mitglied, glaube ich. Das ist jetzt mittlerweile natürlich nicht mehr so, aber es zeigt vielleicht ein bisschen die Einstellung der Menschen, dass man sich engagieren möchte. Und wie vorher auch schon erwähnt, dieses Ehrenamt, das trägt sich auch mit dazu bei, wenn einfach die Menschen hier so geprägt sind und mitarbeiten möchten. Das ist sicher ein großer Grund, ein Mitgrund. Aber ja, die Nähe zur Schweiz, das hat in der Industrie, also in der Stickerei, eine Rolle gespielt und der Fußball war in der Schweiz ja schon früher als bei uns. Ja. Und diese Nähe, die hat da sicherlich auch mit der Rolle gespielt.
Dann gehen wir direkt ins Jahr 1914. Dein Verein ist gegründet worden. Es war ein Wendepunkt für den Sport in Lustenau. Im Rahmen des Turnerbundes wird, wenn ich es richtig gelesen habe, eine Fußballriege gegründet und es wird auf recht einfachen Plätzen im Rheinvorland gespielt. Sag was, wie müssen wir uns die Gründung 1914 konkret vorstellen? Was weißt du darüber? Was ist da passiert?
Der Fußball wurde immer populärer und es gab dann im Turnerbund einfach auch fußballbegeisterte Männer, die sich zusammengetan haben und eine Fußballriege gegründet haben. Das heißt, die Austria hat damals noch zum Turnerbund dazugehört und ist dann auch unter dem Namen Fußballriege des Turnerbundes Lustenau aufgetreten. Das ging dann bis in die Mitte 30er Jahre. Da kam dann erst die Umbenennung in Austria-Lustenau mit dem Wappen, das wir heute noch tragen. Also das ist seit der Umbenennung dasselbe Vereinslogo. Das ist, glaube ich, auch ein schönes Merkmal.
Weiß man, weil du das ansprichst, welche Farben zum Anfang waren? Weil die grün-weißen Farben sind ja dann später da reingekommen. Mit was ist man gestartet? Mit diesem Gold-Rot?
Es gibt ein altes, einen Pin, so ein Vereinslogo, da ist auch rot dabei, ja genau. Es gibt dann auch ein Protokoll, was mal geheißen hat, wir treten jetzt in grün und weißen Dressen auf, es soll jeder von zu Hause grün und weißen, ich sage jetzt salopp, Stofffetzen mitbringen. Also die haben sich diese grün-weißen Streifen dann selber zusammengenäht für ein einheitliches Bild. Wieso genau dann grün und weiß, muss ich sagen, weiß ich nicht. Das war nicht mehr nachvollziehbar, auch bei diesen Recherchen nicht zu der Vereinsgeschichte.
Hat ja manchmal wirklich ganz zufällige Geschichten, weil ein Trikot aus einem anderen Ort, wo dann grün war, das ist echt schwierig nachzuvollziehen. Wenn es keine Verbindung irgendwie ins Stadtwappen oder so gibt mit einer grünen Farbe, dann ist es echt schwierig.
Lustenau ist grün-gelb, also da ist es schon naheliegend, oder da ist schon Nähe da. Also das kann natürlich sein, dass es da angelehnt ist an die Ortsfarben auch.
Du bist relativ schnell durch den Anfang durch. Es gab nochmal so eine Situation, also es ist 1914 der Verein gegründet worden. Und dann gab es aber so einen Zusammenbruch nochmal irgendwie im Ersten Weltkrieg und dann hat man sich nochmal neu gegründet. Ich nehme an, dass das zum Anfang so sporadisch war und dann organisierter wurde. Kann man das so sagen?
Ja, das ist das, was wir herausgefunden haben, sage ich mal, dass 1914 diese Riege gegründet wurde und dann natürlich durch den Weltkrieg gestoppt, also jegliche Vereinstätigkeiten. Und dann gibt es eine Wiederaufnahme vom Sport und vom ganzen Leben wahrscheinlich nach dem Weltkrieg. Und da haben wir auch das erste Protokoll. Vorher war leider nichts mehr verfügbar. Und ab da haben wir dann auch eine verfolgbare Geschichte vom Verein eigentlich.
Weil du es gerade ansprichst, du hast gerade von mir gesprochen. Ich habe nun einen Maßgeblichen, der die Chronik geschrieben hat. Wer ist denn wir? Kümmert sich denn noch um die Geschichte im Verein? Und wer hat denn an der Chronik mitgearbeitet, dass wir hier alle so ein bisschen erwähnen, die da aktiv waren?
An der Chronik mitgearbeitet haben meine Brüder, der Patrick und der Hannes. Und der Patrick Graber auch noch sehr intensiv. Der ist jetzt mittlerweile von der Fantribüne in den Vorstand gewechselt. Ist vielleicht auch ein bisschen bezeichnend für den Verein. Die haben da sehr viel mitgeholfen, aber es waren noch viele andere beteiligt, sei es mit kleinen Geschichten, mit einem Foto und auch welche, die einfach im Hintergrund mitgearbeitet haben, die gesagt haben, ich muss da nicht im Vordergrund stehen, aber dann doch sehr, sehr viel beigetragen haben, sei es, es gab eine Chronik bis 1984, die muss man dann bis 2014, ich sage jetzt nochmal, auffüllen. Da gibt es natürlich viel mehr Unterlagen durch die Digitalisierung der Zeitungen, aber trotzdem war das sehr wichtig, dass man das nochmal sauber fortführt.
Und es gibt ja manche Vereine, die haben eben mit dem Tagesgeschäft so viel zu tun, dass sie sich um die Geschichte sehr wenig kümmern und wo es Menschen schwer haben, die in dem Verein für die Geschichte aktiv sind, kaum Berücksichtigung finde. Ich vermute, durch deine Tätigkeit und du hast auch gerade erklärt, dein Bruder oder die Beteiligung deiner Brüder, ist das hier vom Verein grundsätzlich anders. Also man sieht es hier am Stadion auch verschiedene Station des Stadionsbau, also ihr lebt Geschichte auch und pflegt das auch, das ist euch wichtig.
Bei mir lebt es ein bisschen im Alltag mit, also wenn man im Büro die Mitarbeiter fragen, können wir die alten Saisonkarten wegschmeißen, dann sage ich, warten kurz, ich möchte mir da von jeder Sorte ein Muster behalten, das kommt ins Archiv, also das ist bei mir einfach irgendwo im Hinterkopf, ich möchte auch immer ein Trikot behalten oder das Schriftstück vom Verein, ich finde das besonders, wenn man das später einmal rauszieht und das ist dann im guten Zustand, das ist gut aufbewahrt. Das ist immer wieder spannend, um das den späteren Generationen mal zeigen, auch die Entwicklung natürlich. Ich sage jetzt gerade vom Druck ins Digitale, irgendwann gibt es dann gar keine Saisonkarten mehr vielleicht zum Angreifen und dann ist das dann doch besonders, wenn man da so ein Stück in Händen hält.
Ja. Ich nehme an, zum Anfang, wenn ich noch 14 habe, begonnen, da kicken Jungs, Männer auf irgendeiner wilden Wiese. Ich glaube, ab 1920 hat sich das bis ein wenig geändert, da wurde der Vorarlberger Fußballverband gegründet. Was bedeutet das? Bedeutet das letztendlich einen geregelten Spielbetrieb?
Einen geregelten Spielbetrieb, genau. War vorher wahrscheinlich einfach eine Hobbykickerei, wie es heute die Altherren tun. Und dann wurde das Ganze geregelt. Aber ich habe mich da mit der Geschichte vom VfV weniger befasst und wirklich nur auf den Verein spezialisiert oder konzentriert, muss man sagen.
Aber es war in der Zeit, wo es dann letztendlich geregelte Wettbewerbe gab und ich habe irgendwie gefunden, Übersiedlung auf den Blumenauplatz 1921, ist das korrekt?
Genau, zuerst war man zu Hause auf dem Löwenplatz, das hat damit zu tun, dass in der Nähe das Gasthaus Löwen war und dann ein paar Jahre später auf diesem Blumenauplatz, der lag an der Blumenaustraße, ganz in der Nähe von der Brauerei. Die Spieler mussten dann den kurzen Weg in die Braugaststätte gehen und haben sich dort umgezogen und sind dann wieder auf den Fußballplatz rausgelaufen. Und die beiden Plätze liegen jetzt lustigerweise heute genau zwischen dem Stadion und unserem Zuhause. Also ich fahre da jeden Tag an den beiden Kultstätten, bald gesagt, man erkennt heute nicht mehr, dass da mal Fußball gespielt wurde. Aber wenn man es natürlich weiß, dann kommt es manchmal in den Sinn, wenn man da gerade schnell vorbeiradelt, da wäre ja was.
Wie war das in der Anfangszeit, die Nähe zur Schweiz? Hat das auch dazu geführt, dass, was ist bekannt über die Mannschaftszusammensetzung, sind Schweizer rübergekommen? Oder war das damals gar nicht so? Man hat quasi nur mit Spielern aus der Region gespielt. Wie war das damals? Weißt du das? Oder?
Dass Schweizer rübergekommen sind, weiß ich jetzt nicht. Einmal bei uns jetzt ist mir nichts bekannt. Umgekehrt ist eigentlich der Name FC St. Gallen immer ein sehr großer Name hier gewesen, auch in der Vergangenheit schon. Also wenn ein Fradelberger zum FC St. Gallen gewechselt ist, dann war das, glaube ich, schon sehr lange etwas sehr Besonderes.
So, dann habe ich das nächste Kapitel, heißt der erste Titel. Wann ging es denn los, dass Austria Lustenau tatsächlich auch Titel verbuchen konnte?
Ja, ab den 30er Jahren, das sieht man dann auch an den Zahlen, wann die Titel eingefahren wurden, wurde man erfolgreicher. Und ich glaube, diese Titel sind auch alle sehr wichtig in der Geschichte. Wenn man jetzt heute eher nur noch von dem Aufstieg in die Bundesliga redet, das gehört alles dazu zum Verein, das gehört alles zu dem, zur Geschichte und auch wie der Verein dann schlussendlich aufgebaut wurde. Und das war für die Vereinsmitglieder damals genauso ein schöner Erfolg wahrscheinlich wie für uns heute, der Aufstieg in die Bundesliga.
Im März 1938 endete die Eigenständigkeit Österreichs und das war ein gravierender Einschnitt, nicht nur in das Leben, sondern natürlich auch den Fußball. Welche Auswirkungen hatte der Nationalsozialismus konkret auf Austria-Lustenau?
Der Vereins- und Spielbetrieb wurde komplett eingestellt und es ist dann auch in den Chroniken nachzulesen, was da für tiefe Gräben natürlich auch waren beim Verein und in der Gemeinde auch politisch. Das ist, glaube ich, gerade derzeit nochmal sehr stark rausgekommen, weil dann die Vereine, der eine wurde aufgelöst, der andere noch nicht. Später war es dann umgekehrt. Da war dann wahrscheinlich ein bisschen Schadenfreude auch beiden Seiten auch dabei. Aber ich glaube, das ist Gott sei Dank vorbei und ist Geschichte.
Wie geht ihr mit der Zeit um? Also es ist ja relativ klar, dass es in dieser Zeit nicht nur Opfer gibt. Wird das aufgearbeitet? Ist das durch die Chroniken aufgearbeitet? Spielt das eine Rolle bei euch oder sagst du, die Daten sind da, wir gucken jetzt nach vorne?
Ich bin klar der Meinung, wir gucken nach vorne. Die Geschichte, die wird ja in den Schulen aufgearbeitet mit den Kindern und ich glaube nicht, dass das jetzt im Verein noch wirklich Platz hat, dass man da die Jahrzehnte zurückschaut, sondern als Fußballverein, wir bieten der Jugend der Zukunft und das ist, glaube ich, wichtiger.
Wie gelingt Austria-Lustenau dann der Neustart nach dem Krieg? Ich habe gefunden, es gibt eine Wiedergründung, viele Funktionäre kehren wohl zurück und man nimmt relativ schnell den Spielbetrieb wieder auf. Stimmt das so? Und vor allem, wo hat man ein Stadion? Das war ja auch so, dass viele Stadien für andere Sachen, für Nahrungsmittel, Anbau und so weiter verwendet wurden. Weißt du da was?
Dem Vernehmen nach ging es natürlich relativ rasch, dass man das wieder aufgenommen hat, die Fußballspielerei, aber das ist wahrscheinlich auch verständlich, dass sich die Menschen da noch Normalität gesehnt haben und auch froh waren, einander wieder zu sehen unter normalen Bedingungen. Und das damalige Reichshofstadion, heute San Minimil Arena, wurde dann 1951, 52 eingeweiht. Da gibt es dann natürlich schöne Bilder, da haben wir Unterlagen von den Plänen. Ich habe in einem alten Haus, das ist gar nicht so lange her, ich glaube vor 2 Jahren, noch ganz interessante Details dazu gefunden und alte Fotoaufnahmen, die wir so noch gar nicht kannten, wo dann das jetzige Stadiongelände zeigen, wo noch voller mit Apfelbäumen ist, wo genau beschrieben ist, welche Apfelsorte auf welchem Baum. Ja, und das war dann die Gründung vom heutigen Stadion, wo wir bis heute sind.
Dann bleiben wir gleich beim Stadion, das heißt Reichshofstadion. Was bedeutet dieser Name? Also das ist von außen, glaube ich, nicht jedem sofort klar.
Das ist vielleicht auch ein bisschen irreführend für manch einen. Für uns ist es natürlich, ich sage jetzt ganz normal, es gibt das Reichshofstadion, es gibt die Reichshofstraße, es gibt den Reichshofsaal. Lustenau war früher einmal ein Reichshof vom Karl den Dicken, wenn ich mich da genau erinnere. Das ist jetzt wieder nicht Vereinsgeschichte, also nicht meins.
Wenn ein Historiker besser weiß, dann soll er das kommentieren, das aber es passt so.
Also es hat mit dem, ich sage es jetzt ganz konkret, mit dem Deutschen Reich natürlich nichts zu tun, weil das wirklich manchmal, das merkt man aber erst, wenn jemand von weiter weg kommt, dass das überhaupt ein Thema ist für jemanden, weil das bei uns natürlich
anders besetzt
gar nicht gerne mit den Begriffen in Verbindung gebracht wird.
Ja. So, aber weil wir gerade dabei sind, ich war heute hier zu einem Testspiel in einem fantastischen Stadion, was so ganz besonders ist, viel Holz, es ist ein kleines, kompaktes Stadion, ich bin auf mehreren Seiten gewesen, war immer direkt dran am Schiedsrichter, hätte kurz mit ihm reden können, wenn ich unzufrieden gewesen wäre, aber ich war ja hier zu Gast, ist alles ein wunderbares Stadion. Das mit dem Holz geht im Vorplatz weiter. Ich habe da sogar eine kleine Kirche gesehen. Also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Ganz wunderbar. Wann ist das passiert? Wie ist das passiert? Was waren für Anstrengungen notwendig, dass ihr so ein fantastisches Stadion hier hinstellen konntet?
War ein sehr langer Weg zu dem Stadion. Also die Austria ist 1994 in den Profifußball aufgestiegen und damals war die Begeisterung riesengroß, vor allem dann beim Aufstieg 97, da sind über 9000 Menschen pro Spiel ins Stadion geströmt und dann gab es natürlich die ersten Anstrengungen, das wurde dann ausgebaut mit provisorischen Tribünen, mit Stahlrohrtribünen Und dieses Provisorium ist dann gestanden, bis wir da vor 2 Jahren umgebaut haben. Also diese Reise hat damals schon begonnen, diese Planungen. Die Haupttribüne, die wurde damals gebaut mit dem Ziel, dass es dann mal einen Endausbau gibt. Und der ist dann halt fast 30 Jahre später erst passiert. Und das Spannende bei diesem Projekt, es war immer das Ziel, es soll ein Wohnzimmer für den Fußball werden. Und es ist schon unglaublich, wie treffend das umgesetzt wurde vom Architekten. Weil ich habe es jetzt wirklich schon sehr oft erlebt, dass jemand reinkommt und sagt, das ist ja wie in einer Stube. Also das ist wie in einem Wohnzimmer. Und ich glaube, das ist für dieses Projekt das schönste Kompliment, das man machen kann, wenn man sich einfach wohlfühlt, wenn man reinkommt.
Wie viele Zuschauer passen rein?
Kurz 5.200. Das war ursprünglich mal für mehr geplant, aber man sieht jetzt, ich glaube, die Größe ist sehr passend für den Ort, auch für den Standort. Und wenn wir in der ersten Liga jetzt Gott sei Dank wieder da regelmäßig ausverkauft sind oder hoffentlich, dann ist das, denke ich, eine ganz schöne Größe, wo wir auch gut stimmen, wo wir da gut bewirtschaften können.
Und so fair muss man halt sein, falls sportlich mal nicht so läuft, wie man sich das gewünscht hat, dass es nicht zu groß ist, dass es so Ballast ist am Bein dann, ne? Weil so eine große Schüssel ist dann eben auch sehr schwierig, wenn es mal sportlich nicht so läuft.
Ja, genau, das ist sicher der Fall. Also wir haben jetzt die letzte Saison in der zweiten Liga, da war es natürlich nicht immer voll, das ist klar, in der zweiten Liga Österreichs, aber es war doch eigentlich immer eine super Stimmung und das schaffst du natürlich am Stadion viel eher, dass nah am Spielfeldrand ist, mit den kleineren Tribünen, die Fans stehen direkt hinter dem Tor, also es ist schon wirklich was Besonderes geworden, ja.
Das ist es auf jeden Fall. Damit haben wir das Reichshofstadion gleich durchgesprochen. Wie heißt es aktuell nur, dass die Hörerinnen und Hörer dann nicht irritiert sind? Man findet es auch unter Reichshofstadion, aber ihr habt aktuell einen Unterstützer, der dem Stadion seinen Namen gibt und nur, dass wir das korrekt erwähnen, wie das Stadion aktuell auch dann auch heißt.
Das ist aktuell die San Mirimil Arena heißt es und ist auch ganz eine spannende Geschichte. Der Gründer und jetzige Chef des Unternehmens ist ein gebürtiger Lustenauer und war letztes Jahr Hauptsponsor beim FC Schalke 04 und ist ebenfalls wie wir in die Bundesliga draufgestiegen. Und wir hatten hier auch eine Fatburn Challenge, also mit San Mirimil kannst du eigentlich die Nahrung über den Tag ergänzen mit diesen eben Mini-Meals. Und ich habe selber probiert, es funktioniert wirklich tadellos und man kommt dann ganz gut über den Tag.
Wunderbar, dann haben wir komplett das Stadion auch abgehandelt. Wie gesagt, nochmal dicke Empfehlung, muss man sich auf jeden Fall anschauen. Wunderbares Stadion. Sicherlich wird es in der Bundesliga ein bisschen schwieriger, Tickets zu bekommen, aber es dürfte nicht unmöglich sein, wenn man sich anstrengt und das langfristig plant.
So ist es. Du kennst jetzt ja mich.
Ja, so machen wir das. Die Arlbergliga, ich gehe wieder etwas zurück, die startete 1951. Die Arlbergliga war die höchste westösterreichische Liga. Wenn ich es richtig verstanden habe, war man dann relativ erfolgreich. Zwar immerhin bei dem FC Platz 2 in den letzten 3 Jahren, aber in der Arlbergliga war man relativ erfolgreich. Und ich glaube, es war damals wichtig, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es im Prinzip eine überregionale Liga gab, gerade um auch so langsam auf das Niveau von Wien zu kommen. Wie war das damals? In Wien nehme ich an, ging die Professionalisierung sehr schnell voran. Im Land, insbesondere im Lände, war das dann bestimmt immer etwas schwieriger, oder?
Ja, ziemlich sicher. Das ist immer so West-Ost ein bisschen. Das ist ja das Gefälle. Es ist auch interessant, dass dieser Name Arlbergliga eigentlich bis heute auch immer wieder mal fällt. Es ist immer wieder Thema oder man erzählt sich ein bisschen. Ich natürlich nicht, ich war damals noch nicht auf der Welt. Aber das ist schon, da merkt man den Stellenwert, sage ich mal, von dieser Liga, die sie damals gehabt haben muss, wenn das bis heute irgendwie noch präsent ist bei vielen.
Damals muss es auch viele Derbys gegeben haben. Wie, um das Thema vielleicht einmal so abzuhandeln, wie ist denn so die Derby-Bilanz? Und wann hat man sich denn getroffen? Damals ganz offensichtlich sehr häufig, in der jüngeren Zeit eher seltener, oder?
In der jüngeren Zeit seltener, ja. Eine Derby-Bilanz über all die Jahre habe ich nicht im Kopf. Das kann ich jetzt
aber
leider
nicht
liefern.
Das spricht ja auch für dich. Das heißt, dass man das nicht so ganz militärisch sieht, das Ganze, und sagt, so ist es, wir brauchen noch einen Sieg. Was? Das spricht ja eigentlich auch für die Sache.
Ja, ich habe damit auch kein Problem. Also das Derby sind natürlich wie Salz in der Suppe, das gehört dazu. Aber es gibt Derbys, die sind sicherlich mehr belastet oder weniger. Und je nachdem, wie man da reingeht, mit was für Einstellung, kommt man da gut wieder raus.
Okay, habe ich verstanden. Aber insbesondere, also wann waren so die Derbys, wo heute Geschichten erzählt werden drüber? War das damals in der zweiten Liga, wo man aufeinander getroffen ist?
Also Geschichten erzählt auch das Papier, das wir haben. Und da gibt es dann Vorfälle früher, wo es heißt, es wurden einander Pflastersteine nachgeworfen. Das wäre heutzutage wahrscheinlich riesig in der Zeitung, ein paar Wochen lang. Ob das damals auch war, ich glaube nicht. Natürlich, für mich bleiben natürlich solche Derbys hängen, die ich live miterlebt habe. Es gab dann eines, wo der FC gewonnen hat und dann in unserem Stadion eine blau-weiße Fahne gesteckt hat in der Mitte. Das ist sehr vielen geblieben. Das war dann so ein bisschen ein Stich ins Herz. Und umgekehrt haben wir dann kurze Zeit darauf auch gewonnen, wieder das Derby. Und dann war natürlich wieder die grün-weiße Fahne mittendrin am Platz. Und das ist mir jetzt so spontan, wo mir einfällt, weil das auch sehr markant war.
Und mehr solche Geschichten, ich kann mich jetzt wieder erinnern, findet ihr in der Chronik, die bei euch immer noch zu bestellen ist?
Wir haben es immer noch am Lager, ob es jetzt direkt noch im Onlineshop ist aktuell, weiß ich nicht.
Aber sie wäre
es wäre jetzt ein guter Grund, um sie wieder online stellen.
Und wer Interesse hat, der bekommt sie auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall, ganz fantastische Arbeit, tolle Bilder, gut recherchiert, ganz wunderbare Texte. Ich habe jetzt so den großen Zeitraum, ich würde sagen von 60 bis 97, überschrieben mit Vorarlberg etabliert sich im gesamtösterreichischen Fußball. Es sind halt mehrere Vereine in den Jahren, die präsent sind. Es ist Bregenz, Dornbirn, Lustenau, Austria Lustenau und Altach, die so ein bisschen prägen. Wie würdest du den Fußball in dieser Zeit von den 60er Jahren bis 97 so den Vorarlberger Fußball beschreiben? Was sind so die ambitionierten Vereine? Gibt es eine große regionale Konkurrenz? Gibt es auch in Miteinander in dieser Zeit? Oder ist das noch eine Zeit, wo es Miteinander eigentlich in keinem Bereich, weder im Nachwuchs noch irgendwo anders eine Rolle spielte?
Die ganz großen Nummern hast du jetzt schon selber genannt. Es war glaub, vor allem Schwarz-Weiß Bregenz, Dornbirn, aber dann auch Rezia Bludenz hat glaub, lange Zeit eine Rolle gespielt. Und natürlich auch die Lustenauer Austria. Ja. Ganz klar, aber wenn ich es mit heute vergleiche, es gibt, wenn wir die Derbys haben mit Dornbirn, das war immer sehr, sehr freundschaftlich. Da gab es nie auch nur annähernd ein Problem. Auch mit Bregenz war es früher sicher viel mehr, soll ich sagen, ein Kampf. Mittlerweile, durch das, dass wir jetzt auch 1,5 Jahre dort gespielt haben, ist das ganz anders geworden und ist es auch eigentlich sehr freundschaftlich über die Bühne gegangen.
Du redest das immer so nett. Ist das so Geschäftsführer, dass du das, oder ist das wirklich so? Weil ich hatte gestern ein Gespräch mit jemand aus Bregenz, der hat nicht so nett über so, hat das nicht unanständig, aber nicht so nett. Irgendwie hatte ich dann schon so das Gefühl, das ist schon mehr als dieses Derby-Kribbeln. Hat das wirklich mit dem Stadion alles so gut funktioniert oder ist das so, wie du das empfindest? Ist ja auch immer ein Unterschied, ob man von Fan zu Fan redet, ob die Offiziellen miteinander können. Ich hatte das Gefühl, da kribbelt es ein bisschen mehr zwischen Bregenz und Austria Lustenau. Und wenn ich das jetzt von dir höre, da sagst du, nein, das lief alles super, war alles fair und wir können gut miteinander und das ist eine ganz normale Rivalität, die ist aber nur sportlich.
Hoffentlich kribbelt es noch. Es soll immer kribbeln.
Ja,
das ist ja klar. Aber natürlich habe ich auch viel mehr im Hintergrund mit den Menschen gearbeitet in Bregenz oder wir alle im Verein, Vorstand, Büroteam, unsere Helferschaft, die da jedes Mal nach Bregenz gefahren ist und alles gemanagt hat. Und ich habe halt das erlebt, was vielleicht die Menschen oder die Fans gar nicht so gesehen haben, dass man sich da schon auch sehr unter die Arme gegriffen hat gegenseitig, weil es sonst gar nicht funktioniert hätte. Also es war Bregenz bei uns. Es war jetzt aber natürlich nur 3-4 Spiele im Herbst damals. Und das hatte auch nur funktioniert, weil bei uns einfach viele Australier vor Ort waren und Bregenz dann gezeigt hat, wo was ist, wie funktioniert es. Und umgekehrt haben wir auch mit Bregenz dann einfach bei den Spielen, es muss ja funktionieren, weil wenn du nicht zusammenspielst, dann hast du irgendein Problem.
Ja, also für die Hörerinnen und Hörer nur nochmal zum Mitnehmen. Als das Reichshofstadion modernisiert wurde, musste eben die Austria in das Bodenseestadion von Bregenz und umgekehrt musste auch Bregenz hier spielen. Und das beschreibt Vincent gerade, dass das ganz gut funktioniert hat. Es gibt den einen oder anderen Fan, der hatte da so ein paar Schwierigkeiten und da gab es auch so ein paar Berichte in den Medien drüber. Aber es ist alles gut über die Bühne gegangen. Das Bodenseestadion ist wieder das Bodenseestadion und das Reichshofstadion ist modernisiert und wunderbar. Nochmal zurück zu der Zeit von 60 bis 97 ungefähr. Du hast in einem relativ kleinen und kompakten Raum eine sehr, sehr große Konkurrenz. Ist das Fluch oder Segen? Ist das Fluch, wenn man eben eine Konkurrenz um Sponsoren auf einem sehr engen Raum hat, oder ist das Segen, weil es eben dann auch viele Fußballbegeisterte gibt, wo man auch seinen Verein aufbauen kann?
Es ist vermutlich beides, aber Konkurrenz belebt das Geschäft. Und wenn ich, du hast jetzt wieder bezogen auf die Jahre 60 mit 90, aber ich tue mir natürlich leichter, jetzt aus dem Jetzt berichten. Also wo wir zum ersten, also wo wir wieder aufgeschickt sind, 2022, da wurde sich ein bisschen kritisch gesehen, ah, zwei Vereine im Land, das geht sich nicht aus, es ist zu klein, zu eng. Und wo wir dann abgeschickt sind, dann hat man gemerkt, weil eigentlich sehr viele dem nachgetrauert haben, dass es kein Derby mehr gibt. Es ist einfach die Berichterstattung und andere. Es ist dieses Derby in der Bundesliga nochmal etwas Besonderes, glaube ich. Und das hat das Ganze schon sehr belebt. Also das wünschen, haben sich sicher viele das Derby wieder zurückgewünscht. Jetzt ist es ja wieder da in der ersten Liga. Und da hat sich sicher auch was getan in den Köpfen.
Ja, ich komme trotzdem nochmal zumindest, also ich gehe nicht mehr in die 60er, ich komme nochmal zu der besonderen Saison 96, 97. Ich will aber nochmal fragen, es gibt ja in jedem Verein so Menschen, die den Verein im Besonderen geprägt haben. Du hast schon angesprochen, dass hier in deinem Verein sehr viele sich ehrenamtlich engagieren, aber es gibt eben auch mal manchmal so besondere Köpfe, die den Verein sehr prägen und in der Entwicklung manchmal so einen Schalter umlegen, der das nochmal in eine neue Richtung bringt. Ist Hubert Nagel so jemand, der maßgeblich den Verein geprägt hat?
Ja, definitiv. Ich glaube, vor allem deshalb, weil er, glaube ich, der Ideengeber schlechthin war, über viele, viele Jahre und auch deswegen in ganz Österreich ein hohes Ansehen genossen hat. Gerade das Außerdorf, das geht auf ihn zurück. Und auch dann, dass jedes Dorf seine Kapelle hat, mit der Hugo-Kleinbrock-Kapelle im Außerdorf. Das sind alles Dinge, auf die wir heute aufbauen können, wo dann eigentlich von Hubert Nagel von seiner Zeit noch stammen.
Gibt es noch jemanden, den man unbedingt, ich vermute, du wirst sagen, die Liste ist zu lang, und es ist immer auch eine Gefahr, dass man jemanden vergisst, der dann verletzt ist. Aber gibt es noch so eine besondere Persönlichkeit in der Geschichte, die die Hörerinnen und Hörer unbedingt kennen sollten?
Ich glaube, das ist ganz aktuell eigentlich, das ist in meinen Augen ganz klar der Bernd Bösch, wo 2019 dann, wo es zu diesem Umbruch kam im Vorstand, das mit einem Team, das ist, muss man nur dazu sagen, das war ein ganzes Team, aber er war dann halt doch der Sprecher von all denen, mitgeprägt hat. Und in die Zeit fällt eine unglaubliche Entwicklung vom Verein, nämlich wenn man rausschaut, das Stadion, das neue Außerdorf, wir haben zum ersten Mal ein eigenes Bürogebäude, wir haben einen richtig lässigen, großen Fanshop. Also da hat sich in den 7 Jahren so unglaublich viel getan, deswegen bist du ja wahrscheinlich auch hier, und da ist der Bernd Bösch ganz sicher sehr, sehr maßgeblich daran beteiligt, dass wir heute da stehen.
Gut, dass wir auch den Platz finden, um das zu erwähnen. So, jetzt will ich aber unbedingt nochmal zur Saison 96, 97, die dürfte einen besonderen Platz einnehmen in der Geschichte des Vereins, denn wenn ich das richtig sehe, dieser Bundesliga-Aufstieg, der hat auch eine Vorgeschichte, und das hat offensichtlich 1994 begonnen mit dem Sieg in der Regionalliga West. Warum war diese Saison erfolgreich und warum hatte man das Gefühl, jetzt kann es klappen?
Da wurde einfach so eine unglaubliche Euphorie ausgelöst, also mit dem Aufstieg in die zweite Liga. Und ich glaube, der Hunger einfach in Vorarlberg nach einem erfolgreichen Verein und nach Profifußball oder Bundesliga-Fußball, der war so groß und so riesig. Ich glaube, das waren damals auch über 20 Jahre, nicht ganz sicher sogar, wo keiner mehr in der ersten Liga gespielt hat. Und da sind ja in der zweiten Liga schon jedes Mal über 4000 Menschen gekommen. Und das war dann einfach eine riesige Erfolgswelle und eine Wahnsinns-Euphorie, die darauf gefolgt ist und eigentlich, muss man sagen, bis heute anhält, nicht nur bei uns, sondern es hat eigentlich diesen Fußballboom in Vorarlberg dann erst wieder ausgelöst, glaube ich.
Was sind die Geschichten, die man sich aus der Saison 96, 97 noch heute, wenn man abends zusammensitzt, hier draußen erzählt? Gibt es besondere Geschichten aus dieser Saison?
Für mich ist es ganz klar der Aufstieg selber in Steyr am 31. Mai 97.
In Steyr, ja?
In Steyr, genau, der 1:1. Da waren wir auch selber dabei mit ganz vielen Kollegen, Freunden, sind wir da mit dem Zug hingefahren, damals waren wir 15 Jahre alt, Das war einfach ganz was Besonderes. Ich habe heute noch ein Originaltrikot von damals, das steht da drüben. Und zu Hause in einem kleinen Bilderrahmen noch ein Stück Rasen von damals.
Ganz fantastisch. Okay, dieser Aufstieg. Und damit ist ja letztendlich die Saison 97, 98 die erste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Was bedeutet das für einen Verein? Hat man das einfach so hingenommen? Hat das zu einem Umbruch damals geführt? Hat man einen Umbruch verpasst? Was macht die Bundesliga hier im Ort? Also was war mit dem Aufstieg verbunden? War das noch, ist man damals noch ein bisschen naiver rangegangen als vielleicht heute an den Aufstieg?
Also was ich so mitbekommen habe damals, was sich natürlich unglaublich geändert hat, der Verein hat dann mit dem Aufstieg mitten im Zentrum ein Gebäude angemietet. Vorher war das Büro in einem Privatgebäude noch, ich sage jetzt mal im Keller. Und dann gab es plötzlich ein Café vom Verein. Es gab so im Café so eine kleine Fanshop-Ecke. Im ersten Obergeschoss war das Büro untergebracht, in dem ich dann auch noch arbeiten durfte. Und wenn dann in so einem Ort wie Lustenau plötzlich der Verein mitten im Zentrum so ein Gebäude hat und eine Geschäftsstelle mit der Gastronomie, das hat dann schon, glaube ich, stark gezeigt, wie sich so ein Verein dann plötzlich von einem Amateurverein zu einem Profiverein verändert hat.
Es wurde dann auch irgendwann international, ich glaube 1999 war das erste Mal mit dem wunderbaren Inter-Toto-Cup. Was für Spiele sind dir da in Erinnerung?
Rudar Velenje.
Fantastisch, dass du das aussprichst, da muss ich es nicht fragen.
2-1, glaube ich, haben wir gewonnen, sowohl zu Hause als auch auswärts. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich auf dem Spiel war. Damals war es ja heute vielleicht ein belehrter Cup, aber es war trotzdem was Besonderes, dass man international spielt.
Klar, völlig klar. Und es gab aber dann noch einen zweiten Gegner, nämlich Stadren.
Stadren, genau. Ja. Mhm. Da sind wir aber sehr, sehr knapp ausgeschieden. Also ich glaube nur aufgrund der Torregel, genau.
So ist es.
Und danach hätte Austria Wien gewartet und ich glaube in der Runde darauf wäre es dann Juventus Turin geworden. Und ich glaube von dem haben wir alle geträumt damals.
Dann habe ich hier stehen Bundesliga-Derby gegen Schwarz-Weiß Bregenz 1999. Offensichtlich das erste, die Austria gewinnt 3-0. Und habe hier stehen eins der meistbesuchtesten Heimspiele der Vereinsgeschichte damals. War das ein besonderes Derby? Damals?
Sehr besonders. Also das Stadion wurde damals extra mal ausgebaut und es waren 14.000 Zuschauer im Stadion da vor Ort, vielleicht schon ein paar bisschen mehr und das ist bis heute unübertroffen in Vorarlberg, diese Zuschauerzahl, glaube ich. Also ob es früher mal in Bundesliga-Zeiten das gab, weiß ich nicht, aber seit den 90ern wurde es natürlich nicht mehr erreicht, weil auch nicht die Stadien diese Kapazität gar nicht mehr haben. Es war wahrscheinlich in den 90ern aber einfacher möglich als heute mit diesen Zusatztribünen, die damals aufgestellt wurden. Und dass es dann noch 3-0 für uns geändert hat, ist natürlich umso schöner.
Was ist denn dann, also ich komme bei euch mit dem Thema Derby, da ist man ja fast bei jedem Spiel durch Vorarlberg und auch durch die vielen Traditionsvereine. Wenn ich jetzt auf die Fantribüne gehen würde und fragen, was ist für euch das Derby? Was würden die sagen? Die Jüngeren wahrscheinlich Alltag, ne? Ach,
ganz klar, ja.
Dann gibt es die Älteren, die sagen Bregenz und die noch Älteren wahrscheinlich FC, oder?
Die Reihenfolge kommt ganz gut hin, ja.
So, 2000 folgte dann der Abstieg in die zweite Bundesliga. Was waren damals die Gründe für diesen Abstieg?
Ich glaube, da würde ich mich jetzt so weit rauslehnen, wenn ich die 26 Jahre später die Gründe dafür nennen könnte. Ich war auch damals mehr als Fan dabei und als Helfer, aber nicht im Verein tätig. Und deswegen.
Wenn man dann in der Chronik weitergeht, treffe ich das Cupfinale 2011. Du warst dabei?
Natürlich.
Das war zum ersten Mal Austria Lustenau im Cupfinale. Was hat so ein Cupfinale bedingt ja auch manchmal so ein bisschen Glück und Stärke, dass man die ganzen Runden. Was hast du so für Erinnerungen aus dieser Pokalsaison?
Coole Spiele, ganz klar. Also ich war auf sehr vielen Spielen dabei, auch im Halbfinale auswärts in Kapfenberg. Und wir haben damals auch, glaube ich, begonnen beim FC Höchst. Also wir sind da mit dem Fahrrad an den Kuhweiden vorbei nach Höchst geradelt und am Schluss landest du mehr in Sapt-Stadion in Wien. War eine Riesensache, dass der erste Finalteilnahme von einem Vorarlberger Verein im ÖFB Cup. Also da stellt man heute ein bisschen die Haare auf, wenn ich daran denke.
Stimmt, das mit Vorarlberg hatte ich gar nicht so im Blick, aber da hast du natürlich recht.
Natürlich.
Du musst das natürlich erwähnen, das ist wichtig. Ich hatte es nicht ganz so erkannt. Was ist aus dem Finale in Erinnerung geblieben?
Unglaubliche Begeisterung auch. Trotz der Niederlage wurde die Mannschaft wirklich gefeiert nach dem Spiel. Und wir durften, da darfst du auch stolz sein, einfach, wenn du als Zweitligist ins Finale kommst und dann gegen ein starkes SV Ried verlierst. 0-2 war es. Schade. Wir hatten in der ersten Hälfte einen starken Schuss und wir sind uns alle sicher, wenn der reingegangen wäre, dann hätten wir es gewonnen.
Ja. Ihr habt, glaube ich, in dieser Saison auch Austria Wien als Bundesligisten besiegt, oder? Das war in dem Pokalsieg, war das da Austria Wien dabei, weißt du?
Dann müssen wir damals beim Finale, ja, vor Kapfenberg haben wir in Wien.
Und Wien war,
ich
ja,
ich glaube, 4-1, 4-0.
Ist auch egal, auf jeden Fall.
Also ganz extrem, ein brutaler Sieg auf alle Fälle.
Ja, und das hat sicherlich für große Aufmerksamkeit gesorgt.
Genau.
So, dann kam 2020, wieder ein Pokalfinale. Die Begeisterung war sicherlich nicht ganz so groß aus verschiedenen Gründen.
Die Begeisterung war im Halbfinale nur riesig. Da hatten wir zu Hause vor 5.000, 6.000 Zuschauern Wacker Innsbruck zu Gast, auch ein Zweitligist, und haben es dann Gott sei Dank geschafft ins Finale. Und bei der Finalfeier, da war natürlich noch nicht bekannt, dass uns da Covid einen Strich durch Training macht und dann so eine ganz außergewöhnliche Zeit kommt. Entsprechend war das Finale dann auch zuschauertechnisch traurig, natürlich ohne Zuschauer und nur mit ein paar Vereinsvertretern. Ich habe es dann vorgezogen, zu Hause zu bleiben.
Das ist gegen einen Verein aus Salzburg mit 5-0 verloren gegangen, keine, genau, Fans, wir haben es schon angesprochen. 2026, 2027, der nächste Angriff auf das Pokalfinale?
Ich habe immer jedes Jahr das Ziel, dass wir im Cup zumindest überwintern, weil dann ist immer alles möglich.
Ja, und irgendwie ist Cup, finde ich, auch immer was Besonderes. Klar, als Bundesligist ist es nicht ganz so, weil du mehr unter Druck bist. Als Zweitligist hast du manchmal eine angenehmere Situation. Aber Cup ist ganz wunderbar. Wenn wir schon beim Cup-Finale ohne Fan sind, gilt es natürlich auch mal so, das Thema Fans anzusprechen. Wie hat sich denn die Fankultur in den letzten Jahren so entwickelt im Verein?
Im Verein, also ich glaube, wir sind bekannt dafür, dass wir da wirklich unglaublich tolle Stimmung im Stadion haben. Und das war ja auch ganz offener Thema, dass dieser Heimvorteil mit diesen starken Fans im Rücken uns ganz sicher auch geholfen hat in der abgelaufenen Saison.
Ihr habt mehrere aktive Gruppen, die dann zusammen, Fragezeichen, in einem Fanverband sind. Wie ist die Kommunikation? Du hast schon angesprochen, ein Bruder von dir, der von der Tribüne im Vorstand ist. Manchmal hakt ja so eine Kommunikation, weil natürlich eine Fanszene, eine Ultragruppe immer auch manchmal eine andere Perspektive auf Vereinsarbeit hat. Nun bist du sehr nah dran und ich nehme an, dein Bruder noch näher dran. Gibt es regelmäßige Gespräche? Gibt es einen guten Dialog zwischen Vereinsführung und Kurve?
Kurze Korrektur, der Bruder ist nicht im Vorstand. Das war der andere, der dabei war.
Okay, Entschuldigung.
Kein Thema. Es gibt bei uns einen regelmäßigen Austausch mit den Fanclubs und die Fans betreiben auch einen dieser Stände hier im Außerdorf. Das ist wahrscheinlich auch eher unüblich, aber dass die Fans oder ein Vereinsvorstand einen unterschiedlichen Blick auf das Geschehen haben, das ist natürlich und das wird wahrscheinlich auch so bleiben.
Das ist so und das muss man sich entscheiden, dass man im Gespräch bleibt, dass dieser Faden niemals abreißt, glaube ich. Gibt es Vereine, mit denen man eher befreundet ist, wo man sich freut, wo man sich tritt? Ich glaube, Augsburg ist so jemand.
Das ist durch die Fans entstanden, richtig. Diese Fanfreundschaft, die wird, also das ist, sage jetzt mal, eine richtige Freundschaft, die wird da wirklich gelebt. Das ist ein reger Austausch auf beiden Seiten. Und Gott sei Dank, das hat uns wirklich extrem gefreut, ist dann nach Augsburg zur Stadionöffnung gekommen. Ich glaube, es hat wirklich keinen besseren Partner gegeben für das Spiel als wie der FC Augsburg. Ist ja ein etablierter deutscher Bundesliga-Verein, der sich super macht. Und das war für uns von Anfang an der absolute Wunschgegner für die Eröffnung von unserem Stadion.
Neben den Freundschaften gibt es Mannschaften und Fanszenen, wenn die in Reichshofs Stadion kommen, wo dem Geschäftsführer Schweißperlen auf der Stirn sind?
Natürlich.
Welche sind denn
das? Das siehst du dann, wenn ich schwitze.
Okay, dann schauen wir 2022, 2023 Austria. Ist wieder aufgestiegen, spielt wieder in der Bundesliga und beendet die erste Saison auf Platz 8, qualifiziert sich für die Europa League, die Playoffs. Das lief richtig gut, das erste Jahr direkt nach dem Aufstieg.
Das lief super, das heißt, hat man das Gefühl gehabt, das läuft beim Aufstieg weg einfach wieder sehr positiv weiter. War eine super Saison, muss man sagen. Und dann mit diesem Abschluss, dass man gegen Austria Wien noch um den Europacup spielen konnten. Und das Spiel zu Hause gegen Austria Wien war für mich auch ganz ein besonderes, weil es alle Fans, hatte ich das Gefühl, einfach als wunderschöne Draufgabe auf eine tolle Saison noch wahrgenommen haben. Es war eine wahnsinns gelassene und richtig tolle Atmosphäre im Stadion, weil alle einfach eine Freude hatten, dass die Austria noch einmal nach der Saison so ein Spiel bestreiten darf. Also das war wirklich eine ganz schöne Geschichte.
Warum verlief dann aber die zweite Bundesliga-Saison so anders als die erste?
So ist halt der Fußball, gell? Leider Gottes.
Wie erlebt man so als Geschäftsführer so einen Abstieg?
Kommt ja nicht in der letzten Runde ganz überraschend. Also mal bei uns war es so, dass wir eigentlich einen sehr schlechten Herbst hatten und dann sogar im Frühjahr noch sehr lange eigentlich dann doch noch Hoffnung hatten, dass wir oben bleiben. Damals kam dazu, dass wir halt dann diesen Umzug nach Bregenz hatten. Das ist jetzt, hört sich dann vielleicht von manchen an eine Ausrede, aber das war extrem belastend für den Verein, dass man da ausweichen musste und auch extrem viel Geld investieren musste in das fremde Stadion. Da ist einfach sehr viel zusammengekommen am Ende des Tages.
Und dann ist man in der zweiten Liga und wie das manchmal so ist, gibt es so eine Zeit, da muss man sich konsolidieren. Manchmal greift man auch direkt wieder an, das ist relativ selten. Aber irgendwie landet man dann im Mittelfeld und in der zweiten Saison greift man. Bei Austria Lustenau war das anders, das war fast ein Super-GAU 2024/25. Es gab eine Zeit, wo man sich richtig Angst um den Verein haben musste. Hattest du die auch oder warst du immer zuversichtlich?
Ich hatte kaum einmal Angst, weil ich immer nach vorne schauen musste fast. Es geht immer weiter und es kommt das nächste Spiel oder es kommt die nächste Saison. Irgendwas kommt immer und so ja, habe ich einfach von einem Tag an den anderen wieder gearbeitet für den Verein. Aber dass ich da jetzt wahnsinnige Angst gehabt hätte, dass wir absteigen, das war nicht der Fall.
Was hätte so ein Abstieg denn andersrum? Ist der Verein so stabil, dass selbst ein Abstieg in die dritte Liga er überleben könnte zu diesem Zeitpunkt? Oder wäre das schon ein großes Risiko?
Es war sicher ein riesiges Risiko, weil wir jetzt gerade zu dem Zeitpunkt mit enorm hohen Ausgaben zu kämpfen hatten oder halt stemmen mussten, muss ich sagen. Wir haben das Bürogebäude im Bau, das Außerdorf im Stadion investiert. Also der Zeitpunkt wäre schon extrem ungünstig gewesen.
Alles alte Geschichten, denn in der vergangenen Saison 25/26 habt ihr die zweite Liga gewonnen und steht damit wieder in der Bundesliga. Was war denn das Erfolgsrezept?
Wenn man das so einfach wüsste, gell? Doch hat da wieder sehr viel zusammengespielt und dass man das jetzt gleich im ersten Jahr im neuen Stadion schaffen, ist eigentlich unglaublich. Also es hätte sich jeder aus der anderen im Traum gewünscht, dass es so kommt und dass es wirklich so eintritt, ist ja wahnsinnig eigentlich.
War auch ein wenig Glück dabei?
Definitiv. Das braucht man über die Saison immer wieder mal. Mal hast Glück, mal Pech, aber das gleicht sich über die Saison wahrscheinlich aus. Wir sind immer dran geblieben. Und ich weiß auch, dass im Verein viele noch im Herbst auch schon noch daran geglaubt haben, als wir zeitweise 12 Punkte hinter St. Pölten waren, hat mir gerade einer erzählt, dass dann einer gesagt hat nach dem Spiel, ja, wir steigen herauf. Und sich dann die Gesprächspartner gedacht haben, was ist mit dem los? Aber am Ende hatte der recht und wir sind aufgestiegen.
Stand heute bist du Geschäftsführer eines Bundesligisten. Welche Herausforderungen sind aktuell die größten? Ist das Thema Lizenzierung, das ist ja durch? Ist das Thema wirtschaftliche Stabilität, was einfach immer ein Thema ist und Sponsoren? Ist das Thema Nachwuchs? Ist das Thema Infrastruktur? Was ist gerade so das Thema, was dir so die größten Sorgen, vielleicht nicht die größte, was ist die größte Herausforderung für den Verein aktuell?
Die größte Herausforderung, der größte Wunsch ist, dass wir den Verein jetzt wirklich nachhaltig in der ersten Bundesliga halten können. Da brauchst du auch, wie vorher angesprochen, sicherlich eine Portion Glück. Aber wenn wir den Verein es schaffen, gut aufzustellen, eine gute Struktur herbringen und uns stetig da weiterentwickeln in allen Bereichen, das betrifft wirklich alles. Also sei es Büro, sei es mit den Helfern, sei es die Gastronomie und natürlich die Mannschaft und den Sport, dann sind wir da jetzt mit dieser Infrastruktur, wo wir jetzt haben, Gott sei Dank, sicher auf einem guten Weg.
In Deutschland hat man sehr viel, fand ich zumindest, über die Austria diskutiert im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit Core Sports Capital. Die Zusammenarbeit habt ihr im letzten Jahr beendet. Welche Bedeutung hatte diese Zusammenarbeit für den Verein?
Ich glaube, eine riesige Bedeutung. Wir haben damals den Aufstieg 22, glaube ich, geschafft, weil wir diese Kooperation eingegangen sind, weil wir einfach nach diesem Neustart 2019 offen waren für Neues, offen für neue Köpfe, für neue Gedanken im Verein, auch vielleicht für eine neue sportliche Ausrichtung. Aber das hat uns unglaublich gut getan. Wir haben da super Spieler bekommen. Wenn man gerade an den Haris Tabakovic denkt, der jetzt zu Salzburg wieder zurück nach Österreich kommt, das war eine lehrreiche Zeit für alle Beteiligten, also eine erfolgreiche Zeit. Das ist damals dann auch Clermont aufgestiegen, ein Jahr vor uns, blöderweise damit uns auch wieder ab. Wir haben alle davon profitiert, es war eine gute Zeit und jetzt hat es sich ein bisschen ausgelebt und deswegen kam es da wieder zur Beendigung von der Kooperation.
Wenn wir uns in 20 Jahren hier wieder zusammensetzen, welche Geschichten möchtest du dann am liebsten erzählen und wo soll die Austria oder wo soll Austria Lustenau dann stehen?
Dann soll die Austria immer noch als familiärer Bundesligist dastehen, das würde ich mir wünschen.
Vincent, ganz, ganz lieben Dank für deine Einblicke in die Geschichte eines ganz spannenden Vereins. Ich wünsche euch viel Erfolg für die kommende Saison. Du hast deutlich gemacht, dass der Verein immer wieder von Menschen auch getragen wird, die sich leidenschaftlich engagieren. Herzlichen Dank und eine erfolgreiche Saison 2026-27.
Dankeschön und danke für deinen Besuch.